Hallo und willkommen zur Newsfolge für den April 2025 von eurem Beyond Page Views Lieblingspodcast, wie auch immer Michael das immer ausdrückt. Michael, haben wir eine Folge zusammengekriegt?
Und hammer viel. Diese, relativ lang hat ihr ja schon in eurem Podcatcher wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben über Datenschutz gesprochen.
Wir haben unter anderem über Datenschutz gesprochen. Ja, wir hatten aber auch ein paar gute Nachrichten.
Wir haben Bücher,
wir haben drei Bücher sogar, glaube ich, diesmal dabei. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drei Buchempfehlungen in einer Folge hatten. Der GTM-Helper ist wieder da, wir haben ein paar Reviews, wir haben eine ziemlich volle Fundstücke-Ecke. Nicht alles fanden wir wirklich erwähnenswert, haben es trotzdem getan und den Rest erfahrt ihr gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Da sind wir wieder. April ist es und kalt immer noch ein bisschen. Und wir freuen uns, für euch wieder eine neue vollgepackte News-Folge zu haben. Ausnahmsweise vollgepackt wieder. Wir sind wie immer ich, Markus Bersch aus dem schönen Mönchengladbach und am anderen Ende der virtuellen Konferenztisch-Unendlichkeit sitzt
Michael Janssen.
So. Dann haben wir das auch geklärt. Wunderbar.
Du hast gesagt, immer noch kalt. Finde ich, war voll warm schon.
Ja, aber jetzt ist es immer noch kalt.
Wieder,
wir hatten uns doch, hatten wir uns nicht in der letzten Folge schon darauf gefreut, dass wir in der nächsten in der Sonne sitzen. Aber ab morgen soll es ja schon wieder schön sein.
Spätestens.
Wenn ihr heute auch friert, ist es Freitag.
Morgen ist Samstag übrigens für alle.
Genau. Ja, wenn ihr auch friert, ist es Freitag. Wunderbar. Legen wir los mit dem Housekeeping. Wir haben ja in der letzten News-Folge ausnahmsweise mal wieder was zu verlosen gehabt. Und auch wenn sie ja eigentlich nichts kosten sind, die Tickets für den Analytics Pioneer Summit ja recht beliebt und die einzelnen Ticketwellen sind immer ziemlich schnell durchgelaufen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir hatten 6+1, die sich gemeldet haben. +1 heißt, Joachim, du hast heute erst da dich eingetragen. Ich hatte die Adressen schon weitergegeben. Deine geht also auch noch weiter. Du wirst auch ein Ticket kriegen. Wir haben noch drei über. Ich würde vorschlagen, wir verlängern das einfach nochmal via Kommentar, wie es die anderen auch gemacht haben. Aber eben nicht zu dieser Folge, sondern zu der, bei der die anderen auch kommentiert haben, also die vom März. Spricht was dagegen aus deiner Sicht?
Nee, es spricht alles dafür. Das wäre dann die 142.
Genau. Link packen wir hier nochmal in die Shownotes für die Leute, die nicht die andere Folge finden.
Ja.
Alles klar. So, dann haben wir als nächstes noch einen Kommentar vom Tom, der gefragt hat, ob wir denn jetzt seit dem 1., also seit dem 10.4. irgendwelche Änderungen beim Google Tag sehen, ob es sich jetzt irgendwie anders verhält, ob mehr Events gesendet werden oder nicht. Fand ich eine gute Frage. Hast du mal geguckt?
Nee.
Nö. Also ich sehe jetzt, und das ist immer das Problem, vorher hat man vielleicht nicht so genau hingeschaut, ich habe vorher nicht sowas gesehen wie ein Formstart. Das sehe ich jetzt zum Beispiel. Ich sehe Formstart allerdings teilweise auch, wenn ich...
Wir reden jetzt von Google Ads. Wir reden nicht von GA4 oder so, sondern von Google Ads, weil das ja da sozusagen jetzt neu eingeführt wurde.
Guter Hinweis, ne? Also vorm Start hatten wir ja vorher auch schon bei GA4 und jetzt haben wir ja, um es kurz zusammenzufassen, beim Google Tag ja auch diese allgemeinen Einstellungen, die wir auch beim GA4 Datenstrom haben, und da wir jetzt das GA4 Google Tag schon kennen, aber genauso jetzt eben auch für Google Ads ein Google Tag vermehrt ausspielen, war die Frage, die Google in der Mail auch nicht so wirklich beantwortet hat, ob denn jetzt auch diese Optionen für optimierte Analysen, heißt glaube ich im Deutschen, ne? Enhanced Measurement in der englischen Oberfläche, ob die jetzt tatsächlich auch relevant sind für das Google Ads, Google Tag. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass wenn ich da sowas einschalte wie File-Download oder externe Links und so weiter, dass ich diese Ereignisse genauso wie die anderen auch sehe demnächst, also jetzt seit dem 10.4., den Browser verlassen, wenn ich irgendwo klicke und ich habe da einen Google Tag für ein Google Ads Konto geladen. Dem ist nicht so, aber vom Start sehe ich, und ich weiß nicht, ob das vorher schon so war oder nicht. Ich habe das Formular auch nicht ausgefüllt, deswegen weiß ich auch nicht, ob ein Form, was erst das Ding Form Success. Ich mag diese automatischen Formereignisse nicht, ihr merkt schon, deswegen weiß ich noch nicht mal, wie die heißen.
Also Form Start finde ich noch gut.
Ja.
Aber den Form Submit finde ich eigentlich gut.
Ach so, Submit,
weil, genau. Ja. Ja. Weil vom Start ist ja durchaus sinnvoll, also das ist auch ansonsten relativ schwierig zu tracken, also nicht ganz so einfach wie einfach ein Linkklick oder sonstiges, aber ja. Aber das, was du gesehen hast, war das denn tatsächlich auch eine GTIC, was nur Google Ads gemacht hat?
Das war ein Google Ads, da steht dann eben auch im Data-Parameter steht dann Eventname gleich irgendwie vorm Start. Das sieht also nicht aus wie ein GA4-Hit. Der sieht okay. tatsächlich
aus. War auch nicht irgendwie verknüpft oder irgendwie oben hinten rum oder so? Oder?
Nein, da war nichts. Also ich habe extra eine Property genommen, wo ich Zugriff habe auf die Einstellung, wo ich sehen kann, was ist an, was ist aus. Und wo ich das auch vor kurzem eben auf Kundenwunsch extra verbaut habe, wo ich also wusste, da gab es vorher keins, da habe ich in die Einstellung geguckt, da gibt es kein verbundenes, nachgeladenes, irgendwas, Schnickschnack. Mhm. Und selbst wenn es durch was anderes geladen wird, ist es immer noch ein GTEC, was im Browser ist und weiß, wo es Daten hinsenden soll. Ne? Also es wird dann ja geladen für AW-XYZ. Ja, also das ist meine Antwort. Die Frage ist, habt ihr andere Antworten? Also ich hätte, oder hattet ihr eine andere Erwartungshaltung als ich?
Hast du doch bei den Service Worker geguckt, was auch immer die machen?
Nö. Ich habe natürlich ausgehende Requests mir angeschaut.
Ja, weil irgendwelche Service Worker gibt es jetzt auch in dem.
Ja, aber senden die dann nicht auch Requests? Was sollen die sonst machen? Sollen die eine Tunnelverbindung, eine Socketverbindung? Ja. Was machen die?
Die bauen einen VPN auf oder gleich einen VPN und machen da, gehen auf ein Bildschirm und geben das direkt ein.
Ich weiß natürlich nicht, aber da war jetzt auch nichts, was irgendwie an der Cloud Edge noch irgendwas anderes passieren sollte oder so. Ne? Also keine Ahnung. Ne? Ich habe es vielleicht auch nur falsch erwartet. Und das Form Start gab es vielleicht vorher auch schon. Würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen.
Hast du ein Tool genutzt oder direkt Netzwerkverkehr?
Nee, ich habe einen Netzwerkverkehr angeguckt und habe einfach geschaut, ich habe nach der ID des Google Ads Kontos gefiltert, weil ich wollte wissen, was da hingesendet wird.
Mhm. Weil der Supertrick wäre jetzt, wenn einfach hier Google Ads einfach einen anderen Endpoint nehmen würde, eine andere Domain oder so, dann die ganzen Tools, ich kenne das nicht mehr.
Nee, wohin war mir egal, ich habe tatsächlich gefiltert nach der ID. Das, nach der Logik müsste die irgendwie drinstehen.
Okay, also Antwort für Tom, kurz gefasst?
Jein. Also ich sehe vielleicht eine Veränderung, bin mir aber nicht sicher, ob das nicht vorher schon da war. Und das, was ich erwartet hätte, sehe ich nicht. Das war die kurze Antwort. Zufrieden? Ja, ja gut, alles klar.
Ich sowieso, ich bin damit voll zufrieden. Tom muss ja fragen, das ist nicht meine Frage. So, und dann würde ich mal gerne von dir wissen, wie warst du denn in Münster?
Ja, ganz wunderbar herrlich. Also die Online-Konferenz, beziehungsweise die Online-Marketing-Konferenz Münster OMKMS, OMKMS, Zungenbrecher, war ja jetzt zum dritten Mal. Ich war beim ersten Mal dabei, das zweite habe ich ausgelassen, jetzt war ich beim dritten Mal wieder dabei. Ich hatte sehr viel Freude, nicht nur an meinem Vortrag, ich hoffe, das hatten auch die Leute, die da waren, sondern an allem drumherum. Also es ist einfach eine sehr angenehme Atmosphäre, es ist nicht brechend voll. Der gute Herr Witte plant, sobald das Stadion in Münster es hergibt, dann werden die Räumlichkeiten, in denen wir jetzt irgendwie das stattfinden lassen, da am Preußenstadion, werden dann auch irgendwie größer zur Verfügung stehen. Dann gibt es vielleicht auch mal mehr Leute. Aber du kriegst es halt alle Leute zur Keynote erstmal in den großen Raum rein. Niemand musste da irgendwie rumstehen, warten oder sonst was. Das ist überschaubar. Und das gehört so ein bisschen auch zum Konzept, obwohl ich mir das vorstellen kann, dass die Veranstaltung auch mit 100 Leuten mehr jetzt nicht furchtbar ungemütlich wird, solange man sich nicht auf die Füße tritt. Es gab tolle Vorträge. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Interessant fand ich, dass...
Ein T-Shirt?
Nee, ein T-Shirt nicht. Aber interessant fand ich, dass es genau einen Vortrag gab, wo es von denen, die ich gehört habe, war wieder viel KI-Zeug und so weiter dabei. Und das ist natürlich jetzt nicht nur, also alle Online-Marketing-Themen, ne, auch wieder Social Media, dies und das und so was. Aber es gab eben einen, der sich explizit um Barrierefreiheit gekümmert hat, einen Vortrag. Den habe ich auch besucht, den fand ich auch sehr gut. Und ich hatte Spaß. Wie gesagt, habe ein bisschen Lego verteilt und ein paar Bücher verschenkt und während des Vortrags, damit die Leute bei der Stange bleiben. Und das hat Spaß gemacht.
Die wären ja auch so geblieben. Ja,
die wären auch so geblieben, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, jenseits des Spaßes gab es da auch jede Menge Wissen mitzunehmen.
Cool.
Die Leute sind nur immer sehr, sehr schnell nachher weg. Das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen. Es gibt danach noch einfach so ein lustiges Get-Together und dann die Speaker stehen dann auch noch rum, aber die Gäste haben sich immer relativ schnell verdrückt und dann bleibt immer ganz viel Essen übrig, was ich immer sehr schade finde.
Ja.
Also einfach ein bisschen länger bleiben beim nächsten Mal. Das lohnt
sich. Ja. Die Erfahrung habe ich gemacht, wenn relativ viel Firmen in der Umgebung, Mittelständler, ihre Leute dahin schicken. Mhm. Konferenzen.
Ja, ne? Die können dann wenn da Schluss ist, können die wie nach jedem Feierabend einfach nach Hause kommen.
Ja.
Ja.
Und warst du sonst noch fleißig oder so? in der letzten Zeit?
Jein. Also ich sag mal, ich habe fleißig werden lassen, fleißig sein lassen.
Indem du hast deinen eigenen Agenten gestartet, aber einen menschlichen.
Genau, ich habe einen Mittelsmann vor den Agenten geschaltet, nämlich den Wolfram Barke, und dem habe ich ja in der letzten News-Folge so versehentlich ein bisschen Druck gemacht, weil ich ja gesagt habe, dass alles in seinen Händen liegt. Und siehe da, wir haben es, also seine KI hauptsächlich, er und ich und ein paar Ideen haben es geschafft, den GTM-Helper 2.2 jetzt tatsächlich wieder freigeben zu lassen. Der ist also wieder verfügbar, musste ein paar Einbußen hinnehmen, aber der tut's jetzt. Und weil Tom in einem Kommentar explizit danach gefragt hat, ja, es gibt ein GitHub-Repository und den Link dazu findest du in den Shownotes oder du findest das Repository einfach bei mir auf meiner GitHub-Seite.
Gibt es das für jedes Plugin?
Was denn?
Das GitHub-Repository? Nee, ne?
Nein, das ist nicht zwingend.
Okay, nee, es ist nicht so wie bei den Tech-Manager.
Nein, aber ich habe mit dem Wolfram ein paar Versionen hin und her geschaufelt, ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, so ist es doof, ne? So, immer wieder ZIP-Archive hin und her zu senden, als wäre es irgendwie 1996. Und deswegen haben wir gesagt, ist ja eh kein Geheimnis drin. Den Code kannst du dir entpacken, bei jedem anderen auch, ne? So,
ja.
Da spricht nichts dagegen, das Ding auf GitHub zu legen.
Aber 1996 warst du eher rar, oder? Als ZIP?
Boah, das ist eine gute Frage.
Weil du das als ZIP hin und her in 96, das glaube ich bei dir nicht, dass du einen ZIP benutzt hast.
Weiß ich nicht. Also ich war kein großer RAR-Fan und ZIP gibt schon echt lange. Also ich denke schon.
Ja.
Glaube ich schon.
Okay.
Gut, also Plugin ist wieder da. Das funktioniert jetzt im Kontext der Webseite, das heißt, alles wird im Local Storage gespeichert. Hast du auf der einen Webseite eine GTM-ID eingetragen, steht die nicht auf einer anderen Seite auch da, bloß weil du das Ding angemacht hast. Ich finde es eigentlich praktischer als es vorher war, weil vorher habe ich einfach oft vergessen.
Ja.
So. Und dann wurde dann immer noch ein Tech-Manager geladen, habe mich gefragt, wo kam der her? Das kann jetzt nicht passieren, weil das muss es auf der Seite tatsächlich eingetragen haben. Das Einzige, was doof ist, wenn du jetzt immer mehrere Hosts oder Cross-Domain irgendwie einen Tech-Manager in so eine etwas verteiltere Website integrieren willst, ist halt da, der Local Storage genutzt wird, muss es mehrfach eintragen. Ich hatte das Problem aber zum Glück noch nicht. Es ist für mich theoretisch.
Ja. Cross-Domain ist eh doof.
Ja, teilweise ist es ja auch nur, wenn dein Checkout irgendwie so per geliehenem, am besten noch per CNAME, aber das, ne, also per geliehenem First-Party-Kontext agiert, dann geht der Browser ja mit Cookies teilweise sehr unterschiedlich um, und ich denke, Local Storage wird es da auch treffen. Hast dann fragmentierten Local Storage, musst es dann einfach nochmal eintragen, wenn du auf der Checkout-Domain bist, sonst geht dann der Tech-Manager verloren. Das könnte ich mir denken, aber erträglich, ich glaube, das Ding hat immer noch seinen Wert und deswegen gibt es das jetzt wieder. Punkt.
Aber Local Storage ist doch sowieso, hängt doch sowieso am Fully Qualified Domain Name. Also Subdomains nehmen das doch nicht mit, weil du jetzt gerade sagst,
wenn es auf einer... Nee, sag ich ja, genau. Aber wenn du jetzt...
Nicht mehr fragmentiert, sondern gar nicht da.
Nein, wenn du jetzt einen Checkout hast, der so aussieht, als wäre... Ach so, wenn er auf einer anderen Subdomain ist, sowieso nicht, genau. Nee, aber du hast recht. Ne? Er müsste dann tatsächlich... ja, ist ein blödes Argument. Auf einer Subdomain würde er sowieso seinen eigenen Schlüssel brauchen. Gut, das dazu. Dann können wir einchecken. Du hast genau wie ich einen Podcast gehört und wir haben Ähnliches gedacht, hatte ich den Eindruck.
Ja, wir haben einen tollen Podcast gehört. Wir beide unabgesprochen haben wir den gehört, glaube ich.
Mhm.
Und zwar kam dir in meine Timeline die Rechtsbelehrung.
Ja.
Ein guter Podcast, gute Inhalte mit dem Markus Richter und dem Thomas oder Dr. Thomas Schwenke. Immer so gute Inhalte. Und das Thema war nämlich Cookie Banner und Tracking.
Ja, höre ich auch themenbedingt. Also habe ich in meinem, da habe ich abonniert und je nach Thema lade ich die Folge halt runter oder nicht, aber ja.
Bei mir genauso. Und da habe ich, das ist ein spannendes Thema. Und dann habe ich angefangen zu hören und dann hieß es hat irgendwann einer von denen erklärt, was man alles so in Cookies speichern kann. Die ganze Customer Journey, man kann alles in Cookies speichern, darum ist das so wichtig und so. Und dann, jetzt kann ich nicht mehr weiterhören, weil man speichert man könnte tatsächlich in Cookies, könnte man alles speichern, man könnte die ganze Journey dann speichern, aber in der Regel spielt man da ja nur ein Identifier in den meisten Fällen.
Nee, ich bin mir jetzt auch nicht sicher,
oder die Herkunft mal. Ja,
ob es vereinfacht verstanden oder vereinfacht wiedergegeben wurde, aber natürlich geht es darum, dass ein Tracking-Cookie erlaubt, natürlich die ganze Customer Journey abzubilden, aber nicht im Cookie selber.
Ja, so. Aber so klang es halt.
So klang es auch für mich. Ich musste mir auch so ein bisschen, haben sich mir die zuhörenden Zehennägel hochgerollt. Aber du hättest dranbleiben dürfen. Es kommt tatsächlich noch sehr viel Sinnvolles und Hilfreiches hinten raus.
Mache ich auch.
Ja, sagen auch wie mit dem Thema zum Beispiel umgegangen wird, ne, so auch seitens von Datenschutzbehörden. Ja, das, dann hör da nochmal rein.
Ja. Und dann fand ich halt auch das Wort Cookie-Banner mag ich ja auch nicht.
Nö, aber auch
weil es halt, nicht um Cookies geht.
Nee, aber auch das wurde explizit hier nochmal angesprochen.
Aber, aber der Folgentitel ist halt Cookie-Banner.
Ja, gut.
Ja. So. Aber auf jeden Fall reinhören, Rechtsbelehrung, Link brauche ich nicht zu geben, einfach in den Catcher reinschmeißen, den Namen, dann habt ihr den Podcast auch.
Genau. So, dann hier, hast du Vibes gespürt oder was ist hier los?
Ja, ich habe volle Vibes gespürt. Vibe-Coding. Kennst du auch. Du kennst auch. Du magst aktuell AI nicht so gerne scheinbar.
Nee. Nein, was heißt nicht so aktuell nicht? Wir sind immer noch nicht warm geworden.
Ja, beruflich. Okay. hast du aber Vibe-Coding kennst du schon, oder? Was ist denn ein Begriff?
Nee.
Okay, also Vibe-Coding ist jetzt ein feststehender Begriff inzwischen. Das sind die Menschen in Firmen, die sich halt das zusammen AIen, den Code. Mhm. Und sagen, ist so alles ganz einfach und hier, guck mal, hier fertig ist er. Guck mal. Ich habe jetzt hier ein Tool mit windsurfenden Cursor gemacht oder wie auch immer die ganzen Tools heißen und jetzt steht das online und dann werden denen halt die API-Keys gekauft.
Doch, das heißt jetzt Vibe-Coding. Früher hieß das einfach Blauäugigkeit.
Frickeln hieß das früher.
Blauäugigkeit hieß das.
Achso, oder halt PHP. Ich
denke, dass das nachhaltig funktioniert und beim ersten Problem dann auch irgendwie immer noch wartbar ist, der mag das glauben wollen.
Ja. Darum, Darum, und das heißt jetzt Vibe-Coding und genauso gibt es halt auch Vibe-Analytics inzwischen. Ich hatte einen so einen Fall, da hatte jemand mit N8N, unser immer mal wieder genanntes, wie auch immer man das auf Deutsch ausspricht, N8N, hatte hier jemand was ganz Tolles auf LinkedIn gesagt, ich habe was, da kann ich reinsprechen auf Telegram und dann erfahre ich aus GR4 die aktuellsten Daten dazu.
Ja, zum Beispiel, wie viele Besucher ich hatte oder so.
Nee, wie viele Besucher hatte, kamen letzte Woche von LinkedIn, war sein Beispiel, glaube ich. Und dann habe ich mich, ich habe es mir nicht selber runtergeladen, aber wir hatten das dann und dann...
Ja, aber wenn das mal eine Frage ist und eine KI kann mir das beantworten, ist doch toll.
Ja, aber jetzt erstmal, also dann haben wir dieses Ding ausprobiert, dieses N8N und mussten erstmal überall dann die API-Keys und die Zugänge und Telegram und den Bot-Faser und alles mit hier. Habe ich den jetzt mal rausgeschmissen, habe ein Formular reingepackt und dann ausprobiert und das Beispiel funktionierte nicht.
Ach.
Weil wie viele Besucher kamen über LinkedIn, konnte die KI nicht übersetzen und dieser Agent Gedönskram, das hat auch nicht geschafft. Es waren einfach immer alle Besucher, die in der Zeit da waren, wurden einfach ausgegeben. Es wurde auch keine Fehlerkorrektur, sondern es war einfach so, ich spreche rein und sage, wie viel Besucher ich letzte Woche über LinkedIn und dann sagt er einfach, alle Besucher und alle Sitzungen gab er dann zurück.
Ja, das ist, weil es kein Agent ist, sondern ein Workflow.
Ja,
selbst Workflows können ja vernünftige Fehlerbehandlung machen oder so.
Nee, also da war ja auch schon so eine Schnittstelle drin, die das können sollte oder so.
Ja.
Aber selbst das funktioniert halt gar nicht. Auch so ein Beispiel gar nicht.
Ja.
Und hat veröffentlicht und hat irgendwie ganz 1 Milliarde Likes und Kommentare und Connections und was auch immer, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Es lag nicht daran, dass wir es falsch gemacht haben, sondern einfach daran, dass das so nicht. Ich finde, also selbst wenn ich dir sagen würde, Markus, wie viele Besucher hatte die Website XY letzte Woche über LinkedIn? Könntest du das beantworten für Websites?
Also wenn ich Zugriff auf die Webanalyse hätte, schon, ja.
Ja, aber was heißt denn über LinkedIn?
Ja, ich würde wahrscheinlich erstmal alles zusammennehmen, wo ich LinkedIn als Referrer oder irgendwo als Kampagnenquelle wiedersehe und das ist dann das, was ich sagen kann.
Okay, aber das ist auch schon eine Definition von dir, dass du sagst, alles, wo der Referrer und der UTM und sonstiges.
Ja.
Ja, das heißt, das muss aber jetzt auch übersetzt werden. Was heißt das eigentlich genau, das über?
Das stimmt, aber wenn jetzt, sagen wir mal, die KI, was ich ihr zugetraut hätte, den Traffic gefiltert hätte nach alles, wo irgendwie LinkedIn drin steckt und mir nachher 3 Zeilen gegeben hätte und gesagt hätte, hier, guck mal, haben wir LinkedIn irgendwie im Referrer-Traffic 2-mal drin bei Quellmedium und hier nochmal irgendwie, das sieht auch aus wie LinkedIn hier beim Pay-Traffic und wenn ich es alles zusammenrechne, kommt da Tralala raus. Das wäre eine Antwort, die ich erwartet hätte.
Ja, aber die Antwort war weder eine Möglichkeit, das zu verifizieren, ob es stimmt, was gesagt wird, sondern es waren nur die Zahlen kamen zurück.
Ja.
Noch nicht mal sozusagen die Dimension oder sonstiges.
Ist dann vielleicht auch das Problem, wie so ein Ding dann aufgesetzt ist. Ne? Also
ja, auf jeden Fall.
Darum ich würde von der KI erwarten, dass es eben in der Lage ist oder darauf trainiert ist, wenn es extra dafür zusammengeschraubt wurde nachher, solche Fragen genug zu abstrahieren, um zu wissen, was dann, welche Daten abzurufen sind. Dass die KI es nachher schafft, irgendwelche API-Abfragen zu machen und mir das Ergebnis zurückzuliefern, dafür brauche ich die nicht. So. Falsche Abfragen kann ich auch selber machen.
Ja, ja, du brauchst einen Übersetzer.
Und das ist ja, halt. Genau, so. Und wenn die daran scheitert, ne, wenn die solche einfachen Fragen wie, was hatte ich über XYZ, nicht in entsprechende API-Abfragen abstrahieren oder übersetzen kann, ergibt es halt überhaupt keinen Mehrwert.
Ja, das ich überleg gerade, wann war ich denn bei der Analytics Challenge? Weißt du das noch, als ich gewonnen habe? Weißt du das noch?
2014, 2015?
16, ich
sehe es 16.
16. Weil damals, inzwischen darf ich da ja drüber reden, damals hat mir Daniel Weisberg erzählt, dass wir genau in dieser Funktion damals dran waren für Google Analytics.
Ja, ja, da gab es ja auch mal dieses Ding, was eigentlich ganz ordentlich Fragen beantworten konnte, in der App zumindest. Ist dann aber noch wieder verschwunden, auf Englisch, genau.
Ja.
Ja, jetzt aber weiß jetzt ich nicht. Ich unterhalte mich auch nicht mit Insights. Da gibt's ja so ein komisches Suchfenster, wo ich
irgendwie auch oben Klartext. Das, auch oben das Fenster reinschreiben
ja.
möchte.
Ja, ja.
War ja auch nicht, aber von
ja,
daher.
Aber vielleicht funktioniert das ja inzwischen ganz toll.
Ja, darum seid bitte vorsichtig, was ihr da so macht. Und das ist super spannend, fand ich, hatte ich die Tage mal wieder öfter, dass wenn wir für Kunden arbeiten, wir ganz oft so eine NDA unterschreiben sollen. Wo wir denken, ja, aber wo ihr überall euren O-Out macht mit Analytics, habt ihr mit denen auch alle einen NDA oder da nicht? Das ist ja die Hölle, wo man da überall die Leute einfach ihre Zugänge freigeben.
Ja, ja, das stimmt.
Aber man kann es jetzt ja sehen, für alle, die da reingucken wollen, man kann jetzt ja sehen, hatte ich auch schon mal erzählt, die API-Abfragen sieht man jetzt ja in der Oberfläche. Das zu Vibe-Coding. Und jetzt zu dummen Sachen von dir?
Ja, ich bin mal wieder über so eine Meldung gestolpert in dem Tag-Manager-Container. Und ich finde es ja immer so toll, wenn die da oben irgendwelche Hinweise machen. Ne? Also toll finde ich, also hilfreich tatsächlich ist sowas wie, hier es gibt eine Aktualisierung für irgendwelche Tag-Vorlagen. Ne? Finde ich gut, hilfreicher Hinweis, klicke ich gerne drauf, mache eine Aktualisierung. Wenn da oben steht, dann Google-Tag fehlt, dann habe ich inzwischen gelernt, dass die Meldung geht, glaube ich, erst dann weg, wenn du einen Tag veröffentlicht hast, was bei Consent Initialization feuert. So, also auch wenn ich das Google Tag nachher hinzufüge und nach vernünftigen Regeln irgendwie auslöse, ist diese Meldung teilweise immer noch da. Und wo ich jetzt letztens drüber gestolpert bin, ist die Meldung, ihre Tag-Daten sind möglicherweise eingeschränkt. Dann habe ich gedacht, oh wie, was haben wir jetzt wieder verkehrt gemacht? Nach einem Klick findet man dann sehr schnell raus, ja, Google hat halt rausgefunden, dass der Laden irgendwie Cloudflare nutzt und dann soll man doch jetzt irgendwie über Cloudflare dann dieses ganze First-Party-Endpunkt-Serving-Gedöns einrichten.
Mit einem Klick, wie Google schreibt.
Richten mit
Sie es
einem
ein,
Klick.
Mit
ja.
einem Klick.
Aber was heißt denn bitte, Ihre Tag-Daten sind möglicherweise eingeschränkt? Also das ist doch die dämlichste Formulierung, seit der Mensch aufgehört hat zu stammeln, oder?
Ja. Ja.
Ja, also ich verstehe nicht mehr, was sie da überhaupt noch wollen.
Dazu passt ganz gut diese Meldung, das fand ich auch super. Ich habe heute für eine Anleitung habe ich Screenshots gemacht aus dem Tag Manager und ich habe so Demo Tag Manager Konten. Und da wurde mir von einem oder mehreren gesagt, dass da aktuell keine Daten einlaufen. Aber dieses Fenster konnte ich auch nicht wegmachen. Das war sehr blöd für Screenshots, dass die da muss ich jetzt echt einen Container haben, wo immer jeden Tag einen Ping drauf geht, damit der es nicht angezeigt wird für Screenshots? Scheinbar schon.
Ja, oder du musst das Ding halt komplett ausblenden. Ich bin ja sowieso drauf und dran, Funktion in den GTM-Helper einzublenden, dass man diese Tag-Qualität anzeige, dass man die einfach komplett ausblenden kann.
Ja, aber das gibt's doch schon vom Lamar, oder nicht?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
In seinem GTM-Fixer?
Ja, da kann man da das Ding auch. Ja, habe ich.
Stimmt.
Habe ich da, aber ist da was?
Show
GA4 Announcements ist das.
Nee, GTM, nicht GA4 Fixer.
Ach so, ja, stimmt, das GTM Fixer. Den nutze ich gar nicht. Ja, gut, dann kann das natürlich sein, dass das da drin ist. Du hast recht, ich habe der falsche Fixer.
Ja.
Das klingt ja wie ein Edgar Wallace, der falsche Fixer.
Ja. Letztens gab es aber auch irgendwie eine Meldung wieder mal. Irgendwas funktioniert gerade nicht, weil die ein Update hatten bei GA4 oder so. Ja, genau, das ist mein Problem, dass ich dann stundenlang nach einem Fehler einer Lösung suche für einen Fehler, der gar nicht vom GA4 kommt, weil man vergessen hat, so ein Plugin installiert gehabt zu haben. Ich finde die Funktion immer toll, aber nicht zwingend dann so praktisch, wenn man dann damit arbeitet.
Ja.
Okay.
Wo wir gerade von E-Mails reden, die massenhaft versendet werden oder Meldungen, es ist ja ein bisschen Wind aufgekommen, weil Microsoft mehr oder weniger jeden, der irgendwie mal bei Bing einen Euro ausgegeben hat, angeschrieben hat, ja von wegen dein Bing-Tracking ist möglicherweise irgendwie eingeschränkt und hat da auch die Leute, bei denen eigentlich alles erledigt ist, wo dieses UET-Consent-Mode Gedöns irgendwie durch das Consent-Tool selber oder durch Anpassungen im Tag-Manager erledigt ist. Auch die wurden angeschrieben nochmal, damit man ganz sicher ist. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass wenn es wirklich ein Problem gibt, steht da sowas drin wie Your usage of Universal Event Tracker UET has been partially restricted. Das heißt,
auf also, Deutsch oder auf Englisch?
Auf Englisch. Also ich habe das nur auf Englisch gesehen. Weitergeleitet okay. von Kunden und da, bei dem stimmte es dann wenigstens und diese Formulierung hatte ich auch in den Mails, die ich sonst gesehen habe, eigentlich noch nicht bekommen. Das heißt also, wenn ihr diesen Satz irgendwie lest, stimmt es höchstwahrscheinlich und es ist irgendwas nicht in Ordnung. Jetzt würde ich sagen, normalerweise nehmt den UET Tech Helper und schaut, ob da der ASC-Parameter auf G steht, aber den UET Tech Helper könnt ihr nicht verwenden, weil der ja auch noch nicht umgestellt ist auf Manifest V3. Der tut's bei mir nicht mehr, der ist deaktiv.
Okay, der hat's bei mir letztens doch getan. Vor.
Ja, Dinge sind unterschiedlich und asynchron. Wir haben das ja schon an nee, anderen...
Die Dinge sind nicht unterschiedlich.
An anderen Stellen gemerkt. Das eine bei dem einen läuft, bei dem anderen nicht. Aber jedenfalls, bei mir läuft der UET Tech Helper nicht. Man muss halt in den Netzwerkverkehr gucken entweder und sich da die Parameter anschauen. Es gibt halt an den ausgehenden Events einen ASC-Parameter, da muss ein großes G stehen für granted und kein großes D für denied oder wenn er gar nicht da ist, ist auch doof.
Warum heißt der ASC? Aufsteigend, absteigend?
Advanced Storage Consent, ich weiß es nicht.
Okay.
Keine Ahnung.
System für Consent, den ersten Namen, ich dachte, klingt so nach ASCII oder was ist ASC? Ja. Ich hasse ja Abkürzungen.
Ja, daher. Gut. Ne? So, oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch sowas wie in der Konsole im Window-Objekt euch den UETQ, den Data Layer des UET-Tags anschauen. Also window.uetq führt euch dahin. Seht ihr da nur sowas wie Consent, Granted oder Update oder so? Dann hat zwar irgendein Consent-Tool da irgendwas reingeschrieben, aber es gibt offensichtlich gar keinen Microsoft-Tracking-Code, der das Ding nutzt, weil sonst müsstet ihr viel mehr sehen, nachdem das Q und Punkt eingegeben wird. Und dann findet ihr auch ein UET-Config. Und da gibt es einen Consent-Zweig. Und da steht drin, was alles irgendwie granted ist und was nicht, ob es ein Wait for Update gab oder nicht.
Schön.
So richtig einfach ist es im Moment nicht rauszufinden, es sei denn, man guckt, wie gesagt, in den Netzwerkverkehr oder schaut sich die Konfiguration an. Die Konfiguration an sich reicht eigentlich auch nicht aus, weil es kann sein, dass die Konfiguration inzwischen super ist, ne? Aber der Hit ist vorher rausgegangen, das heißt, am Netzwerkverkehr führt im Moment, glaube ich, kein Weg dran vorbei, um zu schauen, ob das klappt oder nicht.
Ja. Übrigens, wir hatten einen Kunden, da war es so, dass der noch dann in der Oberfläche von Microsoft sagen musste, ja, ich kümmere mich darum bis zum irgendwann 10.5. oder so, dass das gelöst wird, das Problem.
Interessant, ja, genau. Also der Stichtag, der steht da drin in der Mail, habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber ist irgendwie
aber die mussten das nochmal anklicken und bestätigen, dass sich darum kümmern, dass das Problem gelöst wird.
Okay, gucke ich nochmal in ein, zwei Konten rein. Ein paar Bing-Konten habe ich noch. Ich sage auch immer noch Bing, tut mir leid.
Ja, sag mal, wonach riecht es ja eigentlich?
Ja, also ich finde, hier riecht es ein bisschen nach Schrems 3, oder?
Ja, passiert da was?
Ja, also weiß ich nicht, aber Also ich habe mir so ein Webinar mit einem Ohr angehört und habe jetzt gesehen, dass man die Aufzeichnung sich nochmal anschauen kann. Das werde ich eventuell nochmal tun. Ihr könnt das auch machen. Gegen Adresse, glaube ich, ne? Formular ausfüllen.
Ja. So. Von wegen Datenschutz und so.
Ja, genau, wegen Datenschutz und so. Und da hat der gute Max Schrems irgendwie seine Meinung dazu kundgetan. Also es war ja vorher schon eigentlich seiner Meinung nach nicht ganz von der Hand zu weisen, alles Augenwischerei, was wir da an Papier haben, dieses transatlantische Datenschutzabkommen. Da jetzt aber der Irrsinn herrscht jenseits des Teiches, ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis wir wieder mit Schrems 3 und wieder mit Problemen zu rechnen haben und dann dürfen wir wieder kein Teams benutzen und Google auch nicht und dann geht das alles von vorne los.
Also schon fast, Schrems 2 ist ja fast 5 Jahre her, von daher kannst du wieder.
Ja, ne? Wieder so, also. Für uns relevant in dem Zusammenhang ist vielleicht tatsächlich die Frage, ist es heute noch angemessen, den Google Tag Manager unabhängig vom Consent Tool zu verbauen und auch zu laden? Also den nicht vom Consent Tool bis zu irgendeiner Zustimmung wenigstens blockieren zu lassen oder so. Unabhängig verbauen kann ich ihn ja immer noch, wie viele andere Skripte auch. Aber kann ich es mir erlauben, von googletagmanager.com etwas zu laden, wenn noch keine Zustimmung da ist? Die Frage wird mit Sicherheit mit Nein zu beantworten sein. wenn dieses transatlantische Datenschutzabkommen gekippt wird. Auch jetzt ist es natürlich...
Ja, aber das hast du mir jetzt viel zu pauschal gesagt. Du meinst, wenn du den Code direkt vom Google Tech Manager lädst und nicht selber hostest, dass man den dann...
Das ist das, was ich meine. Ne? Kann, kann ich den normalen Google Tech Manager Code einfach direkt so laden? Nie. Ja, du bist ja so grau wie Kohle. Ne? Also,
aber wenn man ganz streng
war... Kein Kläger, da kein Richter. Ne? So, ja. Aber das ist eine der Sachen, die jetzt auch einfach wieder rauszufinden sind. Und wenn dann demnächst die Regeln neu gemischt werden und dann die Scanner wieder loslaufen, damit da wieder Massenabmahnungen geht, ist es, glaube ich, schwieriger geworden. Egal, aber wenn hier jemand irgendwie Probleme machen will, ist es dann... da wahrscheinlich einfacher. Ja. Das heißt also, so eine Lösung zu haben, wie über den eigenen Google Tag, mit den serverseitigen Google Tag Manager oder wirklich ein First-Party-Hosting oder wie auch immer, ist keine schlechte Idee.
Wir machen es einfach über Cloudflare. Weil Cloudflare ist ja keine amerikanische Firma, oder?
Nee, genau, wir machen es einfach über Cloudflare. Ja, gut, du weißt, was ich meine, ne? So, also,
Ganz bei dir. Aber ja, wir müssen erstmal so. Ja,
ich habe den Leuten vorher immer gesagt, hier, komm, drauf geschissen, verbau das Ding bitte unabhängig vom irgendwas, ne? So. Und das ist jetzt nicht mehr mein Tipp, schon seit einiger Zeit nicht mehr. Also entweder bist du in der Lage, den Google Tag Manager Container über deine eigene Domain bereitzustellen, oder du lädst ihn am besten auch und hängst ihn an den Statistik-Konsens oder sonst was. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand nur Marketing zustimmt, aber nicht Statistik, und du deswegen deine tollen Marketing-Tags, obwohl du durftest, nicht feuern kannst, weil der Tag Manager nicht geladen wurde. Das passiert einfach nicht.
Sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn.
Ja, sag ich so.
Aber da fehlen ja Daten, weil und ich habe ansonsten mit Server-Side-Hacking habe ich sowieso 100-mal mehr Conversions. Anderes Thema, diese Besprechung der Leute.
Genau.
Okay, aber wir haben links eine kurze Aufzeichnung zu dem, was du da gesehen hast.
Genau, ne? So, also seid ihr gewarnt. Und wenn wir gerade bei Warnungen sind, können wir das Thema Check-in hier auch mal abschließen mit noch einem Hinweis. Den habe ich verschlammt, muss ich gestehen. Den hatte ich mir für die letzte News-Folge schon irgendwie gemerkt und irgendwie habe ich es nicht geschafft, das Ding hier in die Shownotes zu posten. Jetzt also nochmal, es geht um die Online-Schlichtungsplattform, der OI, wo alle Online-Händler ja irgendwann dazu verdonnert wurden, einen Hinweis auf diese bescheuerte Schlichterplattform in ihre Impressum- oder Datenschutzhinweise oder beides irgendwie reinzuballern. Und jetzt wird es noch absurder, weil das Ding hat ja nie richtig funktioniert und dann haben die meisten auch gesagt, wir nehmen nicht dran teil, das war wohl auch eine Option. Aber jetzt müsstest du eigentlich, wenn es ernst nimmst, müsstest du jetzt noch in einer Übergangsphase reinschreiben, dass da schon seit einiger Zeit irgendwie keine Fälle mehr abgewickelt werden können. Und dann gibt es einen Stichtag, zu dem du den Hinweis auf jeden Fall entfernen musst. Und ich bin darüber gestolpert, dass ich einigen meiner E-Commerce-Kunden, wenn ich das zufällig auch gelesen hatte, hatte ich sie darauf hingewiesen, die wussten überhaupt nichts davon. Das heißt, wenn die heute noch nichts davon wissen, wissen die wahrscheinlich auch zu diesem Stichtag noch nichts davon. Wenn ihr also E-Commercer seid oder E-Commerce-Kunden habt, dann macht euch doch beliebt, indem ihr die auf diesen Blödsinn hinweist, damit dann ab dem, was ist das, 20. Juni oder was? Sag mir wann, du hast ihn gerade offen. Ab dem
20. Juli.
Ab dem 20. Juli der Hinweis entfernt wird, damit nicht ab dem ab dem 21. Juli plus folgende nicht irgendwer denkt so, den mache ich jetzt Probleme, weil die da noch auf was hinweisen, was die nicht mehr dürfen. Das ist halt total
hanebisch. Aber gibt es noch Online-Shops, die nicht so eine AGB-Flat haben, so dieser Jahr bezahlen, so ein Abo, wo es dauernd aktualisiert wird? Weil anders geht es ja gar nicht mehr, oder?
Naja, ich habe einfach mal eben so eine kleine Stichprobe gemacht und bei so kleinen Anbietern habe ich ganz viel gefunden. Also ich meine hier so Telekom, Klarmobil. Da ist zum Beispiel im Moment der Hinweis noch da. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich der Status geändert hat. Wie gesetzlich verbindend das ist, dass man den Hinweis jetzt anpassen muss in der Übergangsphase, weiß ich nicht. Aber ich würde Geld drauf wetten, dass bei den vielen von denen, vielleicht nicht zwingend bei der Telekom, der Hinweis auch am 21. Juli noch da stehen wird. So, da das aber gar nicht unser Thema ist und wir ja nur darauf hinweisen wollten, schließen wir es hier ab. Müssen wir ja nicht verstehen. Ist ja recht, müssen wir eh nicht verstehen.
Nee.
So, da können wir jetzt über GA4 reden.
Ja, reden wir mal. Lass uns über GA4 reden. Was haben wir denn da Schönes?
Sehr schön. Ja, wie lange dauert es wirklich, bis die Daten in GA4 sind? Ist eine sehr interessante Frage.
Ist es, oder?
Ja.
Was schätzt du?
Naja, welches GA4 meinst du, muss man fragen. So in BigQuery laufen sie ja teilweise noch wirklich viele Tage hinterher noch nach. Im User-Interface sagt Google ja selber bis zu 72 Stunden, glaube ich.
Ja.
Muss also
wir gehen jetzt mal nur von Messwerten aus.
Ich sehe jetzt neuerdings, dass sogar, wenn ich auf heute schaue, gelegentlich schon mal Daten da sind. Das scheint auch unabhängig von der Größe der Website zu sein. Aber es ist halt total unzuverlässig.
Ja, nee, also erstmal Daten sind da, ja, aber ja nicht vollständig. Das ist ja das Problem. Und die Frage ist ja, wann sind die vollständig? Ich habe leider, ich wollte für einen Podcast vorbereiten, eine Auswertung machen, aber habe ich noch nicht fertig. Es dauert in der Regel zwischen 15 und 22 Stunden nach 0 Uhr des Tages, bis die dann da sind. Ja. Bis die vollständig sind vom Vortag. Also nicht mehr so wie früher, sondern tatsächlich dauert es jetzt ein bisschen länger.
Aber verrückt ist schon. Aber dafür kriegen wir ja jetzt neue Hinweise. Jetzt steht da ja auch schon mal teilweise eben nicht gar nichts oder alles hängt jetzt in Unassigned, sondern dann steht da Data not available oder so.
Das sind Dimensionen. Bei den Metriken merkst du es ja nicht.
Ja, stimmt bei den Metriken.
Dann Seitenaufrufe ist dann hier, guckst du morgens rein, sind 1000, dann sind 2000 und am nächsten sind 5000. Ja. Darum tatsächlich sind es teilweise bis zu 22 Stunden, aber da kann ich gerne mal dann in der nächsten Zeit mal die genauen Daten nachreichen. Ja. Ich habe da einige.
Aber es bleibt dabei, Universal war viel, viel schneller. Und ich hatte ja die heimliche Hoffnung, dass sobald Universal wirklich abgeschaltet ist, dass alles bei GA4 auch rasend schnell wird, weil man nicht mehr plötzlich die doppelte Infrastruktur braucht für die Leute, die alle Tools irgendwie zweimal bedienen. Aber in der Realität sieht das wohl anders.
Ich verstehe auch das Problem nicht, was da so lange dauert.
Ja, nicht, keine Ahnung, aber.
Vielleicht sitzen da einzelne Personen, die das so zuordnen.
Die machen das besonders.
Mit so einem Abakus, diese.
Ja. Das ist die KI-Lüge. Und die gibt's nämlich gar nicht.
Ja, das ist.
Alles Fiverr.
Du hast von der Firma gehört, die die hatten auch Kapital eingesammelt und so, Series irgendwas und so und haben dann gesagt, ich glaube, es war Shopping, dass du eine KI schreibst, was du gerne hättest. Und dann kam raus, dass da lauter Menschen gesessen haben, die es dann bestellt haben.
Ach so, ja
gut. Das kam irgendwie vor zwei, drei Wochen raus. So
nee, ist an mir vorbeigelaufen.
Die dann dann ganz scharf genommen, weil das so ein Versprechen noch gar nicht funktioniert hat. Ja, das, also reiche ich im nächsten Ding, habe ich dann mehr, im nächsten Podcast habe ich auf jeden Fall mehr Daten dafür.
Aber wenn du die Top-Plattform Shopify nutzt, da gibt es ja jetzt diese KI-Schnittstelle und tralala und dann kannst du ja demnächst direkt irgendwie im Chatbot einkaufen.
MCP, ACP oder wie heißt der? Irgend so eine Schnittstelle, wo ich denke, ist das nicht einfach eine REST-API?
Ja.
Eine REST-API mit einem Discovery-Dokument reicht doch eigentlich dafür.
Alles oder? Braucht einen also, Namen.
Ja. Okay, ja, dann haben wir noch zu GA4 die Unknowns überall. Mir fällt immer wieder auf, dass die meisten noch gar nicht wissen, wo sie ihre Probleme haben bei GA4. Kennst du das auch, dass so?
Ja, ja.
Also bei mir taucht es immer wieder auf, wenn jemand sagt, ja, wir hätten gerne ein Seminar mit dir, Michael, zu GA4. Und wir sagen dir die Themen und was wir wissen müssen. Wo ich sage, ja, das ist ja schön, aber ihr wisst ja gar nicht, was ihr nicht wisst. Wir müssen ja andersrum aufziehen. Das heißt ja, wir müssen ja gucken, dass wir euch das mal damit fit machen, dass ihr wisst, was ihr nicht wisst. Ja, von daher ist das immer noch so ein, das ist aber gleiche mit Consent-Managern und CMP-Plattformen, das ist so viel.
Oder Implementierung oder hier, wir haben ja mal einen Eventplan gemacht. Ich lese zwischen den Zeilen immer so viel, was da nicht steht. Ja, klar. Ne? Also
ja.
Ist immer in allen Bereichen ein Problem. Wenn ich weiß, dass ich Lücken habe in bestimmten Bereichen, kann ich die umschiffen, aber wenn ich noch nicht mal weiß, dass es den Bereich gibt, ist es ein bisschen schwierig, selber einzuschätzen, was man braucht und was man nicht braucht.
Ja, und gerade wenn es dann darum geht, dann wenn man ein Seminar haben möchte, sagen wir, ja, wir hätten gerne das, aber naja.
Ja, kann man damit ja mal anfangen.
aber die wollen die ganze Agenda bauen, wollen die dann, ja. Ja, ist ja schön. Ja,
dann
aber
machst du das, während die ganze Agenda runterturnst, kannst du dann schon Marketing für die dringend erforderlichen Folgeveranstaltungen machen, wo die ganzen Dinge besprochen werden, wo die nicht dran gedacht haben. Ist doch wunderbar.
Ja, nee, aber das Schlimme ist ja, dass wenn man das sozusagen nach deren System macht, dass ja dauernd Fragen kommen, warum das so und so ist und so und so ist und so und so ist.
Ja.
Und man kommt ja gar nicht vorwärts, aber das ja. Nur.
Dann lässt du die Agenda am ersten Tag platzen, aus diesem Grund oder so. Aber es gibt immer eine Möglichkeit, damit umzugehen.
Natürlich. Mir war es nur aufgefallen, mal wieder, dass das extrem ist und auch Consent Mode. Auch da wissen ja ganz viele überhaupt nicht. Machen wir weiter. Dann eine schöner Punkt bei GF4. Hatten wir den beim letzten Mal? Den Free Backfill? Nee, ne?
Weiß ich nicht. Da ich ihn nicht nutze, kann es sein, dass du ihn angesprochen hast. Ich habe gesagt, ach, das ist ja toll, aber.
Ja, und genau. ich glaube nicht. Und zwar kann man jetzt in BigQuery kann man tatsächlich einfach sich einen Job anlegen, der holt täglich über die API die Daten und baut sich ein paar Tabellen zusammen aus GF4. Und das kann man auch rückwirkend machen.
Doch, das hast du schon. Da ging es um konsolidierte Daten, nicht um Rohdaten, Backfill, also Event, oder?
Ja, aber ich glaube, ich hatte es mit so einem GitHub-Repo, hatte ich das, glaube ich.
Ja, das kann sein. Und jetzt
das ist in BigQuery eingebaut.
Alles klar. Gut.
Das ist direkt von Google mit so ein paar fertigen Tabellen und so. Und wenn das jemand machen will, weil es geht nämlich auch rückwirkend, darum halt so Backfill, also es geht eigentlich für die Zukunft, geht aber auch rückwirkend, aber dann muss man erst den Job anlegen, muss ja einmal gelaufen sein und dann kann man sozusagen rückwirkend das dann eintragen, sind die Tage danach und dann kümmern sich auch um die Lastverteilung, jeden Tag holt, also er holt immer pro Job nur einen Tag und so, macht er ganz fein. Also von daher, aber mit den Daten kann man nicht viel anfangen, aber wer es haben möchte, gerne machen. Nee, weil das sind halt nicht die echten Rohdaten.
Nee, sag ich ja, ne? Wenn es irgendwelche konsolidierten Einzeltabellen dann sind, nicht mehr das eine große Ding. Egal. So, und dann hast du uns was ganz Verwirrendes hier reingeschrieben. Consent Mode verpflichtend? Was willst du uns damit sagen?
Ist bei GA4 tatsächlich der Consent Mode, dass man ihn benutzen muss, verpflichtend geworden? Also ist das, muss man ihn einsetzen?
Um Daten in GA4 zu haben? Nein.
Ja.
Also ich hatte jetzt letztens noch jemanden, da war Consent Mode nicht angekommen. So, und die kriegen ganz normal Daten halt in GA4, aber das Ganze ist halt überhaupt nicht nutzbar in Google Ads und die hatten sich auch gefragt, warum kann ich das hier alles nicht irgendwie, ich habe doch die Schnittstelle offen, warum kann ich das nicht importieren? Aber GA4-Daten kommen auch komplett ohne Consent Mode-Signale an. Also wenn der GCS-Parameter vollkommen fehlt. GCD ist, glaube ich, immer da inzwischen, aber es kann sein, dass der GCS komplett fehlt, weil einfach gar kein Consent-Mode irgendwie initialisiert war. Und diese Daten kommen immer noch in GA4 an. Kann ich also zumindest mal für bis letzte Woche mit ziemlicher Sicherheit mit Ja beantworten. Also mit Nein beantworten, dass der Consent-Mode nicht verpflichtend ist. Solange du nur Web-Analyse-Daten haben willst und das Ganze nicht irgendwie in Marketing verwandeln willst.
Ja, weil es ist mir ein bisschen verwirrend, weil nämlich GA4 nämlich meldet, dass es das schon gerne hätte, aktive Consent-Mode-Daten. Und ansonsten können sich das auf die Messfunktionen auswirken. Was auch immer es wieder heißt. Wir wissen, die Formulierungen von Google sind halt da ein bisschen merkwürdig, aber tatsächlich.
Na gut, ich sehe Daten, kann ich ja nur sagen. Ne? Vielleicht fehlen mir ja schon 0,3%, weil irgendwelche Messfunktionen beeinträchtigt sind, was immer das bedeutet. Ja? Ja, also rausgesendet wird es ja. Ja? Ist eigentlich alles da.
Ja, aber es ist tatsächlich dann die Frage, ob das nicht jemand als Pflicht machen, weil ich hatte inzwischen gesagt,
vielleicht wollte das einfach nur Schiss machen oder was, keine Ahnung. Also im Großen und Ganzen, wenn du GA4 hast, die meisten Leute haben nicht einfach nur GA4 und sonst gar nichts. Und die wirklich nur GA4 haben und sonst gar nichts, denen sollte es aufgefallen sein inzwischen, wenn plötzlich weniger Daten oder gar keine mehr ankommen. Und das kann ich zumindest für diesen einen Fall, den ich jetzt ganz aktuell noch hatte, kann ich sagen, da kam auf jeden Fall noch was an. Und das sah auch nicht aus, als wäre es weniger.
Okay, warum? Ich war da auch ein bisschen verwirrt, darum wollte ich dich mal fragen, was du da so von denkst. Ja. Aber auf jeden Fall sieht man jetzt auch in GA4 auch, wie viel hier aus dem Euroraum kommt, wie viel Traffic in dem Einbindungseinstellungs-Dashboard von GA4.
Ja, okay, da war ich ein paar Tage nicht mehr, kann sein, ja.
Steht oben drüber, wie viel des Traffics dann sozusagen auch betroffen ist von Auswirkungen auf die Messfunktion. Mhm. Vielleicht muss man die einfach routen. Das ist doch clever, wenn man die einfach über einen Proxy routet, die Anfragen und die IP-Adresse überschreibt, mit einer, die nicht aus dem Euroraum kommt.
Ja, das ist eine Spitzenidee. So machen wir das.
Okay, so.
Wo sind wir? Ich bin ein bisschen hängen geblieben. Ja. Ach so, ja. Ach, du hattest was mit Rechten. Eine Frage zu Rechten.
Ja, eine Frage zu Rechten. Ich finde das ja, das ist wieder so ein GA4-Ding, wo ich denke, kann man das ein bisschen einfach machen, dass man selber nicht weiß, oder vielleicht passt das auch eine Frage an dich, dass man selber, wenn man nicht gerade Admin ist, nicht weiß, welchen Rechte-Level man hat.
Doch, du hast das Recht, dich selbst aus dem Konto zu entfernen, sonst gar nichts.
Nee, aber ich weiß nicht,
ob
ich
jetzt... Nee, man weiß es nicht, nein. Du kannst es erahnen, weil teilweise Menüpunkte ausgegraut sind oder Funktionen gar nicht da oder neue Knöpfe fehlen, aber welches Level von Zugriff du gerade hast... Kannst du erkennen, wenn du alles kannst, bist du offensichtlich irgendwie Admin und sonst eigentlich nicht, gebe ich dir recht, ja. Man sieht das nicht, also dass man auf seine eigene Hackfresse klickt und da sowas steht wie Nutzerlevel Betrachter oder so.
Noob oder so.
ja, du arme Sau. Ja, aber nee, ist da tatsächlich nicht, hast du recht.
Naja, also in der Oberfläche geht's ja auch noch, ich weiß immer, dass ich Bearbeitungsrechte habe, wenn ich die Property-Details ändern darf. Ne, da weiß ich dann jetzt inzwischen. Ja. Aber über die API geht's gar nicht. Über die API müsste ich erst reinschreiben in ein Feld und gucken, ob ich das durfte und dann,
ja. Ja, dann kriegst du ja eine vernünftige Antwort auch zurück.
Ne? Ja, aber
warum es nicht darfst.
Ich möchte in den Kundenproperties nicht gerne reinschreiben.
Nein,
und dann wieder rausschreiben.
Das war auch nicht als Lösungsvorschlag gedacht.
Ja. Ein Punkt, ein Halbgeviertstrich oder was ChatGPT jetzt da als Trennstrich benutzte, sowas einfach reinsetzt, fällt keinem auf. Du guckst mich jetzt so...
Ein
so,
was? Was für ein Strich?
Ein Gedankenstrich. Ich glaube, es ist ein Halbgeviertstrich, wie ja, so sagen wir Buchsetzer dazu.
Halbgeviertstrich. Das ist der etwas zu lang geratene, das Minus, das ausgiebige Minus. Genau.
Nee, also das echte, also das Minus ist ja kein Gedankenstrich.
Genau, ich weiß.
Ja, muss mal kurz nachgucken. Ja. Genau, der Halbgeviertstrich ist der Gedankenstrich. Das ist nämlich die der Breite eines Halbgeviert. Der Halbgeviertstrich hat die Breite eines Halbgevierts, sagt Google KI.
Ja, dann wird das stimmen.
Währungsstrecken und Bissstrich ist das. Ah, und der Viertelgeviertstrich, das ist der Bindestrich und Trennstrich.
Da, siehst du mal. Ihr wolltet es nicht lernen, ihr kriegt es jetzt nie wieder aus dem Kopf.
Genau, und nämlich ChatGPT hat nämlich einen heimlichen Code, einen heimlichen Fingerprint,
ja.
Weil die benutzen nämlich nicht den normalen Bindestrich, den alle Menschen weltweit benutzen, nämlich dann den Bindestrich oder den Tastatur, sondern einen anderen.
Ah ja.
Also einen, genauso wie glaube ich die geschützten Leerzeichen benutzen oder die nicht geschützten oder so halt in ASCII. Das nur kurz als nutzloses Nebenwissen, als
ja. Alles andere als nutzlos ist Wissen über Google Analytics 4, wenn man es braucht, jetzt als Buch. Und zwar für Dummies. Ich habe, als ich zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist wahrscheinlich ein Scherz. Ausgerechnet Markus Stade und Patrick Mohr schreiben ein Buch über GA4 für Dummies, aber es ist tatsächlich so. Ich hatte es vorbestellt, vergessen, dann klingelt es irgendwann und dann hielt ich es in der Hand. Hab's mal ausgiebig durchgeblättert. Ich will jetzt nicht sagen gelesen, das stimmt nicht. Das sind nur so Auszüge. Aber von der Struktur her macht mir das alles einen total hilfreichen Eindruck für Leute, die da wirklich einsteigen wollen. Was es nicht bietet, ist Abkürzungen über unbequeme Dinge wie Tracking ist Technik.
Ah, doof.
Ja, Technik doof, ne? So. Und
Technik, das höre ich in meinem Seminar immer, die Technik. Ich hätte es gerne mit weniger Technik.
Und dann steht da noch sowas wie Eventplanung und so weiter und wir müssen erst planen, was wir messen wollen und so und dann kannst du anfangen zu konfigurieren. Da sind viele unbequeme Wahrheiten drin in diesem Buch, sagen wir es mal so. Ja. Aber es steht nichts über BigQuery drin. So, jetzt kommt hier was noch dazu.
Wo du gerade sagtest, Eventplanung und wir meinen nicht Veranstaltungen, wo man irgendwie ein Bierchen trinkt oder so. Mhm. Sondern der Timo Dechow hat sein Buch ja fertiggestellt, Eventplanungsbuch.
Ja, und das ist tatsächlich auch
hattest gelobt. Du das auch gekauft?
Nein, ich habe das nicht gekauft, aber ich habe jetzt letztens nochmal die Woche was gelesen von jemandem, der das über den Klee hinaus gelobt hat. Und habe ich gedacht, da müsste man das sich auch mal gönnen.
Ja, würde eigentlich in die Fundstücke reinpassen, statt in das GA4, wo wir noch sind. Aber kurz erwähnen, ich habe die E-Mail bekommen, dass es fertig ist. Und er hat sogar gleich eine Version drin, die man in ChatGPT hochladen kann, um zu befragen. Eine gekürzte KI-Version oder eine komprimierte Version. Das fand ich sehr nett. Eine sehr schöne Idee.
Ja, kannst du uns ja noch einen Link raussuchen und den auch noch hier, dann können wir die Shownotes damit noch würzen.
Gerne, Affiliate-Link am besten, ne? Gibt's da sowas?
Und damit können wir, muss ja nicht sofort sein, wir haben es ja nicht eilig, wir machen eh kein Ding des Monats diesen Monat, deswegen darf die News-Folge ein bisschen länger werden heute, finde ich. Wir haben tatsächlich ein paar Fundstücke. Und das erste Fundstück, was du gefunden hast, ist tatsächlich nur eine Checkliste, also gar nicht viel Prosa drumherum, geht gleich mit der Checkliste los und es geht um Naming-Conventions. Ich habe selber auch schon mal Naming Conventions tabellarisch und in Prosa angelegt. Und das Erste, was mir hier aufgefallen ist, ja scheiße, es gibt ja so viele Dinge, wo man Naming Conventions sinnvoll für aufsetzen kann. Das ist wirklich eine ziemlich vollständige Checkliste, finde ich.
Mhm. Ja, also, auch wenn ich mit allen Sachen bei ihm einverstanden bin, aber...
Ja, ne, ich finde alleine der Umfang ist okay. Wenn man seine eigenen Konventionen hat und die durchzieht, dann kann man die da reinschreiben und dann ist gut, finde ich.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Du weißt schon mal, was es da so gibt.
Also fand ich tatsächlich hilfreich.
Ja. Was wir beide nicht brauchen, ist Google Tag Manager Folder Names. Da brauchen wir keine Conventions.
Nee, eigentlich gar nicht. Ja, so. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch in der Praxis nicht anders. Also ich glaube nicht, dass unheimlich viele Leute unheimlich viel mit Folders arbeiten und da auch Nutzen draus ziehen. Wann immer ich sehe, dass die wirklich genutzt werden, gibt es immer irgendwelche Tags, die eigentlich in den anderen gehörten oder sowas. Oder dann wird was kopiert und landet dann beim Kopieren im gleichen Folder, ist nachher aber ein anderer Dienst. Was passiert dann eigentlich immer? Ja, und ansonsten, wo wir gerade von hilfreich reden, habe ich hier auch eine hilfreiche Liste gefunden von Dingen rund um den Data Layer. Also wie man mit einem Data Layer umzugehen hat, wie man, also ziemlich vollumfänglich, also auch mit wie shared man Code und so weiter. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal passiert ist, aber dann gibt man irgendwas weiter. Auf der anderen Seite wird es auf irgendeinem kruden Apple-Gerät empfangen und Anführungsstriche gehen kaputt. Dann wird es dann eingebaut ohne QA und macht dann die Webseite kaputt und all so ein Quatsch. Nicht nur das, aber auch dieses Thema, wie kann man Data Layer Code sinnvoll teilen mit anderen und sonstigen Geschichten, wird hier abgefackelt.
Und was ist die Lösung dafür?
Die Lösung dafür? Also meine Lösung ist ja einfach mal Textdateien anhängen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja.
Okay.
Hier sind so die Sachen, wo ich eher so drüber nachdenken muss, ist, braucht man wirklich ein Präfix zum Beispiel? Also hier steht sowas drin, dass man ein Präfix nutzen sollte, wenn es irgendwelche Dinge sind, die ich in den Data Layer schreibe und die dann nachher hier in diesem Fall ist dann DD, weil es Dump Data ist, der DD Page Load. Also brauchen meine Events, brauchen die einen eigenen Namespace, damit die nicht mit anderen Events zusammenlaufen? Und wer geht überhaupt hin und schreibt einen sowas Generisches wie einen Page-Load in die... Also ich bin noch nie in der Situation gewesen, dass Eventnamen miteinander kollidiert sind im Data-Layer. Also Kollisionen mit Namen und sag mal, Namen, die verwirrend sind oder sonst was, ja, alles schon. Aber um Kollision zu vermeiden, jetzt noch einen eigenen Namespace davor zu schreiben als Präfix... Ich finde nicht, dass das für Klarheit sorgt. Ich muss nicht wissen, wer ein Event in den Data Layer geschrieben hat. Der muss ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann muss er es nicht im Eventnamen machen.
Ja, die Bedenken kann ich aber verstehen. Ja.
Also welche Bedenken? Meine Bedenken? Oder?
Nee, dass man sich überschreibt, dass irgendein doofes Tool selber in eure Events reinschreibt und deine überschreibt oder so, oder auch welche schickt und so.
Also wenn anderes Ding auch einen Seitenaufruf schickt und ich habe zweimal Pageview, finde ich das genauso dämlich wie ich habe einen Pageview und der andere heißt ABC Pageview.
Ja, oder zum Beispiel Consent Ready. Also es gibt mehrere Tools, die sagen, ich weiß, wann Consent Ready ist und schick das mal in den Data Layer rein.
Dann ja, normalerweise habe ich nur ein Consent Tool, dann ist das doch egal. Also wenn ich zwei Consent Tools habe und die sagen beide Consent Ready, dann habe ich ein ganz anderes Problem als zwei Data Layer Events. Das ist, wie gesagt, erschließt sich nicht, wie das zum Problem wird.
Oder wenn du Conversion nennst. Aber ja, und so kann man drüber nachdenken. Ich fand ja deine Großschreibung von Eventnamen ja noch besser. Daran erkennt man ja immer.
Ja, daran erkennt man sich auf jeden Fall. Da ging es ja um Eventnamen in GA4 und nicht im Data Layer. Hier geht es ja um Data Layer Formate eigentlich.
Ja, ja.
Wie dem auch sei. Ich finde, das ist eine ganz hilfreiche Liste. Einfach mal durchblättern, schadet nichts. Auch so ein paar Checklisten vor und nach der Implementierung, was man so machen kann. Natürlich auch ein paar Tipps, wie man das Ganze automatisieren kann und so. Ganz vollständig.
Und du schickst Textdateien, wenn du...
Ich hänge einfach, wenn ich irgendwie was möchte, dass es irgendwo implementiert wird, Skriptcode, Data-Layer-Zeug oder sonst was, hänge ich es als TXT-Datei an die E-Mail an, damit ich weiß, dass es nicht von irgendwelchen Dingern nachher verändert wird.
Okay. Mache ich ja, ich schicke immer nur einen Link zum Gist. Mehr gibt es bei mir, einen Private Gist.
Gut, kann man auch machen. Dann habe ich immer noch so viele Gists, wo einfach irgendwelche Tracking-Codes drin sind von irgendwelchen Leuten, die mich fragen, wie kann ich jetzt den Tech-Manager hier einbinden. Jedem das Seine.
Jedem das Seine.
Ja.
Warum? Ich weiß gar nicht, habe ich lange nicht mehr ausprobiert. Man kann auch Gists auch in seine IDE reinholen. Ist das ein Repo oder sind das ganz viele?
Nein, du kannst in einen Secret Gist ja mehrere Files reinhängen,
ja,
und
aber
die einzelnen Files anlinken, aber trotzdem hängen die ja dann alle irgendwie untereinander, diese einzelnen Dateien.
Ja, nee, aber ob jetzt alle meine Gists in einem Repo liegen?
Ach so, dann Gists liegen nicht in einem Repo.
Doch, das konnte man mal sozusagen, das war sozusagen ein konntest du mit Git synchronisieren. Irgendwann habe ich mal vor Jahren mal gemacht. Ich erinnere mich jetzt gerade. Muss ich mich mal beschäftigen.
Dann hast du es ja aber an zwei Orten. Also.
Nee, mit Git habe ich ja nicht mit an zwei Orten. Mit Git ist alles an jedem Ort, Markus.
Ach, du weißt doch, was ich meine. Dann habe ich es wahrscheinlich als Gist irgendwo liegen und habe irgendein Ding, was es dann automatisch in irgendein Repository rein synchronisiert oder so.
Aber nee, das war direkt eine Funktion von GitHub, weil direkt von GitHub gab es das.
Okay, das kann sein, mein GitHub-Foo ist begrenzt, das ist denkbar.
Okay. Ja. Ansonsten alle, die das wissen, was das bedeutet oder so, gerne in die Kommentare rein und mich glücklich machen, dass ich wieder weiß, wie es funktioniert.
Labern wir jetzt nicht mehr zu mit so einem Quatsch, sondern gehen über zum...
Ach so, du bist also noch bei Subversion, oder wie?
Ich verweigere die Aussage.
Das ist die Hölle. Subversion ist die Hölle, finde ich.
Es gibt tatsächlich ein Projekt, wo ich noch damit arbeite.
Oder hier Mercurial, oder wie das heißt? Gibt's auch noch.
Jetzt wird's aber schräg hier.
Okay.
So, dann hast du eine Buchrezension gefunden.
Mhm.
Mehr oder weniger. Eine sehr, sehr lange Buchrezension, die so lang ist, dass man da wieder die KI fragen muss, kannst du mir das zusammenfassen?
Ja, auf jeden Fall. Der Lukas Oldenburg empfiehlt ein Buch.
Genau.
Und zwar Analytics Right Way Business Productive ist in der URL drin. Das heißt, da erfährt man, wie man das richtig macht, damit man das ins reale Leben holen kann, die ganzen Sachen.
Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie tief wir da reingehen sollen überhaupt. Also
gar nicht so tief.
Scheint eine ordentliche Empfehlung zu sein. Ich sehe Dinge, die Lukas daran gefallen. Da habe ich einfach mal episodisch reingelesen, würden mir auch gefallen. Das scheint tatsächlich ganz praxisnah zu sein. Und auch so große Fragen beantworten wie, was sind Insights zum Beispiel und sowas. Und das Ganze mal wieder so ein bisschen auf den Boden runterzuziehen. Klingt für mich vernünftig. Ich bin angefixt, werde mir das Buch bestellen. Und das
sind
dann auch
nur 250 Seiten.
Na guck mal, dann hast du das auch schnell durch. Aber gerade davon reden, sind ja nur x Seiten. Das Dummies Ding ist auch nicht so dicke. Also ich habe hier andere für Dummies Bücher, die dicker sind als das Google Analytics 4 für Dummies. Heißt auch tatsächlich.
Nee, nicht jetzt in den auch noch vorlesen, Herr.
Nee, ich lese es nicht vor, aber ich bin hier bei.
Wir müssen vorwärts kommen. Wir haben hier
250 habe ich hier auch.
So. Wir haben hier einiges vor uns.
Das ist auch nicht dicker.
Ja, kommt auf die, also das, die kommt auf das, die Papierqualität an, auf das Gewicht des Papiers und ob das noch aufgebürstet ist oder so, damit das mit den anderen zusammenpasst. Ist das gleich Papier bei Dummies? Weil früher hatten die Dummies sehr dickes Papier. Die ich noch kenne. Das war dieses kräftigere Papier, dieses, du weißt, was ich meine, dieses.
Also das ist jetzt hier.
Jetzt wahrscheinlich sehr glatt.
Ja, buchdünn. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das haptisch mir jetzt sagt, boah, ich bin besonders dick. Nee.
Ich meine aber die anderen, die dicker sind. Egal. So, sag mal, sind Daten available?
Genau, Data not available. Da schließt sich der Kreis von aus dem Check-in oder lass uns über GA4 reden. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir es hatten. Jedenfalls geht es um dieses neue Data not available Label, was es für einzelne Dimensionen dann noch gibt. Das heißt, das, was vorher alles entweder gar nicht da war oder unter unassigned oder sowas einfach drin gesteckt hat mit dann teilweise leeren Quell-Medium-Informationen, wo man weiß, da wird noch irgendwie was verarbeitet. Das soll jetzt als Data Not Available ausgewiesen werden. Ich habe es noch nirgendwo gesehen. Du? Hast du dieses Data Not Available statt Not Set oder sonstigen Geschichten schon mal irgendwo gesehen? Ich noch nicht.
Nur in den Annotations.
Nur in den Annotations.
Da steht es nämlich drin. Hast du gesehen in den Annotations?
Ja, nein. Keine Ahnung.
Okay. Also in den Anmerkungen von GA4.
Ja, also wenn du die aufmachst und es ist nichts da, steht da Data not available, oder?
Nee, als Event, wenn es eingeführt wurde.
Ach so. Ah gut, da ist eine Annotation dafür da, abseits, wann es das gibt. Gut, das kann sein, ja.
Nee, also du sagst, wann es das gibt, nee, nicht ganz, weil das ist der 31. Oder der 1. April. Die können sich entscheiden, welches Datum. Also probably in der gleichen Zeitzone haben verschiedene Datum für die Einführung.
Aha.
Das fand ich sehr spannend.
Ja, aber ja, das war der Rollout, der ist halt über mehrere Stunden gelaufen, über Nacht, wie auch immer. Aber kann ja sein, nein, ich war jetzt auch ein paar Tage schon nicht mehr in GA4, ich musste nicht, dann gehe nicht freiwillig rein.
Ich gucke so aktuelle Daten selten an.
ich auch. Aber es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Jetzt nun haben wir bei analyticsmania.com noch einen Blogbeitrag zu dem Thema verlinkt, wo auch drinsteht, dass es sein kann, wenn irgendwas nicht mit der User-ID in Ordnung ist. Google sagt das zumindest in der Dokumentation. Zu viele User-ID-Events gesendet, frage ich mich jetzt, wie geht das?
Nee, das ist das Problem, was ich schon mal hatte, wenn da NAND drin steht oder undefined als String.
Ja, dann haben das hat er jetzt vermutet, ID. Das ist aber nicht wirklich die Erklärung, das ist eher so seine Vermutung, wenn ich so einen Blogpost richtig gelesen habe.
Okay.
Aber ja, also eigentlich eine gute Idee, uns darauf hinzuweisen, dass da noch was prozessiert wird. statt es einfach irgendwo anders in einen anderen Topf reinzustecken. Man könnte es begrüßen, sagen wir mal so. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Der nächste Link.
Ach so, hier, Custom Matrix.
Ja.
Benutzt du die? Ich nicht.
Nein.
Okay, nächster
Punkt. So gut wie nie.
Ja. Nee, also wir hatten da immer mal wieder, und das ist ein Artikel halt zu Custom Matrix, wo man die einsetzen kann. Ich habe sie bisher noch nie genutzt, weil ich noch nie gemerkt habe, wo ich die tatsächlich irgendwie brauchen sollte oder so. Aber man, es gibt sie halt, Custom Matrix.
Ja.
Okay. Aber ihr habt da irgendwie noch keinen, nichts gefunden, wie man sie einsetzen könnte. Das war's schon dazu, Markus. Weil ich dachte mir auch, dass du die nicht benutzt.
Ich habe mich halt gefragt, warum das erste Beispiel zu Custom Matrix ausgerechnet ein Add-to-Cart-Event ist und Custom Matrix ist dann Value. Also ein Add-to-Cart ist ein E-Commerce-Event, da hängst du ja sowieso normalerweise einen Value dran. Aber
ja.
Also nur das hatte mich sehr verwirrt.
Ja.
Und ja, weiß ich nicht, Send Eats Transactions Value is good und Sending a Pre-Calculated Daily Average ist schlecht. Habe ich jetzt auch nicht verstanden, also die Beispiele nicht, aber ja, du hast
recht. Nee, doch, du sollst halt nicht schon berechnen. Du sollst nicht einen Average schicken, sondern sollst die Rohdaten schicken.
Ach so, da, verstehe. Da, weil ja gerechnet werden kann mit den Custom Metrics. Ja. Okay, dann habe ich es doch. Okay, ja, dann ist der Tipp in Ordnung. Ich habe gedacht, du wolltest uns verwirren mit diesem Ding.
Nein, ich wollte nur gucken, ob noch jemand aufpasst und die vielleicht mal benutzen, sinnvoll ist.
Nee, gut, alles klar.
Dafür hat.
So, das nächste Ding, also das Einzige, was ich kenne, den einzigen Ansatzpunkt, den ich kenne, um mit Custom Metrics was zu machen, ist sowas wie zum Beispiel irgendwie so ein Engagement Scoring oder sowas sich zu bauen. Hatte ich tatsächlich auch mal gemacht, das war noch zu Universal-Zeiten. Habe ich dann auch nie wieder drüber nachgedacht. Ganz ehrlich.
Kann man doch einfach die Events zählen. Zum Beispiel.
Ja, also genau, du hast jetzt auch die andere, hast ja auch andere Metriken als vorher, ne? So,
ja.
Mehr Metriken.
Ja.
Gut, und dann habe ich gefunden, einen Beitrag wieder bei Dump Data zum Thema Pivik Pro, welche Privacy-Features gibt's da überhaupt und Settings? Und ich fand es deswegen ganz interessant, weil ich selber auch manchmal denke so, wie arbeiten diese verschiedenen Dinge hier überhaupt zusammen? Und ist das eine, ist es jetzt mächtiger als das andere? Wenn ich hier was einstelle und da was anderes einstelle, wer gewinnt? Wenn ihr euch ähnliche Fragen gestellt habt, dann und nur dann braucht ihr diesen Beitrag, weil er ist ein Beitrag, der sich um diese ganzen verschiedenen Sachen wie IP-Maskierung, diese Redaction-Features, wie funktioniert das anonyme Tracking überhaupt, wie schalte ich das dann nachher auch um? Auch sowas wie dieses Device Data Redacting, was viele dann vergessen, sagen, ja, ich mache dann einfach hier so einen Hybrid-Modus, aber sammle dann halt trotzdem irgendwelche Device-Daten ein. Dann bist du vielleicht DSGVO-konform, aber eben nicht TDDG-konform und solche
Geschichten. Oder Knilch oder was auch immer.
Und ja, oder Knilch, ne? So, dann kommt nachher irgendein Knilch und sagt irgendwas so. Und all diese ganzen Features werden hier nochmal zusammengefasst und beschrieben und auch so ein bisschen wie die zusammenarbeiten. Insofern finde ich das ganz hilfreich. Ich werde da das nächste Mal, wenn ich was anderes machen will, mit Pivik Pro, als es nur dann auszuspielen, wenn Zustimmung da ist, werde ich das hier auch nochmal durcharbeiten einfach, um mir dann nochmal sicher zu sein, dass ich die Sachen wirklich an den richtigen Stellen richtig einstelle. Weil es ist schon ein bisschen verwirrend, finde ich. Das, deswegen auch die Frage, kann man zu viele Privacy-Features haben? Also ich würde mir bei Pivik Pro manchmal wünschen, die würden Dinge zusammenlegen, vereinfachen, wie auch immer.
Haben sie doch, ich hab mal in die Oberarbeit, die können ja sagen, hier, Kniel an, aus. Finde ich super.
Ja, es ist aber eben eine von vielen Einstellungen, die du an vielen Stellen machen kannst.
Ja,
ne?
Ja, so.
Jod. Also das dazu. Und dann kommen wir zu deinem nächsten Fundstück. Nämlich, wie finde ich eine Customer Analytics Strategie?
Ja.
In 7 Schritten.
Genau, Klassiker haben wir schon oft noch gehabt. Magisk hat einen schönen Artikel dazu veröffentlicht, von wegen, warum, wieso, weshalb, Customer Journey und das ruhig mal durchlesen, durcharbeiten. Ich befürchte ja, dass es alle verstanden haben oder viele inzwischen schon, aber wenige umsetzen.
Ja, ich auch. Also, wie oft ich immer noch fragen muss, wenn jemand kommt, können wir da und da dieses oder jene Tracking machen? Können wir jetzt hier TikTok-Tracking machen? Und ich immer noch fragen muss, so, was wollen wir denn da überhaupt tracken, jenseits von Seitenaufrufen? Und ich muss immer die gleichen Fragen stellen. Und da geht es ja nur um etwas, wo wir Marketing-Erfolgskontrolle machen wollen. Jetzt stell dir vor, wir machen ein Tracking, was einem ganz anderen Zweck dient, eben nicht nur der Marketing-Erfolgskontrolle. Da sind die Fragen noch viel, viel größer und keiner macht sich so richtig Gedanken darüber. Warum messen wir das überhaupt? Wenn wir es messen, wie arbeiten wir nachher mit den Daten? Klar. Also das können wir, glaube ich, auch eher in die Kategorie Dauerbrenner einfach einsortieren. Das ist ein Dauerbrenner-Thema, ein Evergreen. Ein anderer Evergreen findet gerade ein Ende. Super. ich habe einen Link reingepackt zum freundlichen Abgesang auf, ihr müsst euch das, wenn ihr euch das durchlest, einfach im Hintergrund irgendwelche traurige Musik anmachen. Es liest sich so wie eine Feier der Privacy Sandbox, am Ende des Tages wird sie aber dabei zu Grabe getragen. Also das Thema Privacy Sandbox ist irgendwie am Ende und Google macht dann aber irgendwas. Das heißt dann wahrscheinlich anders. Und wir kriegen ja dann noch diese User Choice für Third-Party-Cookies und Tritratrulala und also,
ich habe nur gelesen, dass jetzt Third-Party-Cookies jetzt einfach für immer bleiben, habe ich gelesen.
Ja, aber wir kriegen ja eine angemessene Möglichkeit, selber eine vernünftige, informierte Wahl zu treffen, in Chrome direkt, von Google präsentiert. Ich freue mich
drauf. Solange Google den Chrome noch hat.
Ja, stimmt. Könnte ja auch noch zum Problem werden.
OpenAI möchte ihn noch kaufen.
Ja.
Das wäre krass, besonders für dich.
Irgendwann können die dann nicht mehr Nein sagen.
Ja.
Okay, so.
Jetzt noch.
Der Lifetime Value in Google Analytics. Hätte ich gedacht, machen wir einfach eine Custom Metric und sind fertig, oder?
Wenn du weißt, wo der herkommt, ja.
Ja. Also, mal in ganzen Sätzen. Du hast was gefunden bei Little Data.
Mhm.
Wie bist du da hingekommen?
Wahrscheinlich über meinen Feedreader, schätze ich.
Echt? Also ist das was du in deinem Feedreader hast?
Little Data habe ich schon mal was von.
Ja, aber schon lange nicht mehr, oder?
Ja, schon lange nicht mehr. Und das ist vielleicht auch nur wegen, weil es ein Guest-Post ist mit bisschen Werbung. Da geht es einfach darum, generell Long-Time, Lifetime-Value, wieso, weshalb, warum, ein bisschen erklärt und so. Natürlich auch eine Lösung, wie es am besten geht. Aber generell einfach so ein bisschen was dazu, für diejenigen, wo es Sinn macht, was zu berechnen oder zu machen. Core-Analyse, ja. Einfach ein bisschen tiefer reinzugehen.
Ich finde ja interessant, dass ich damit arbeiten kann, sowas wie in Lifetime Revenue, Purchase Count, Last Transaction Date und alles Mögliche in den Data Layer schreiben muss, ums anders muss ich hier nicht, ne? Weil es ist ja, glaube ich, es geht ja um eine Shopify-Integration über irgendeine App. Da wird der Kram dann eben direkt gesendet, aber trotzdem findet er dann im Browser statt. Es sind irgendwelche Dinge, die als Parameter an meinen ausgehenden Requests ranhängen, sodass ich, wenn ich auf einer Website dann surfe, die das hier nutzt, mir selber angucken kann, wie mein Lifetime-Revenue ist. Demnächst kann ich mir wahrscheinlich auch angucken, wie meine Kundengruppe ist. Müssen solche Daten überhaupt irgendwie direkt gesendet werden? Zumindest aus dem Browser? Oder ist das was nur vom Server versendet wird oder so? Das sind so Fragen, die ich mir dann stelle. Wenn jemand sagt, ich möchte das hier nachbauen und wir machen das im Client, im Google Tag Manager, brauchen wir die Daten im Data Layer, sonst können wir sie nicht senden.
Ja, weil ich habe nur GR4 als Tool. Ich habe keine andere BI-Lösung. Ja, also ich glaube, soll ich dann woanders besser aufgehoben, aber es ist halt dann schwierig, das nachzuhalten und so, aber.
Ja. Aber wenn ich richtig gelesen habe, feiern die ja, dass deren Shopify-App das dann alles irgendwie direkt und automatisch macht und alles ganz toll. Aber du hast recht, ne? Also es wird erklärt, worum geht's überhaupt und wie berechne ich das und welche Daten brauche ich.
Das war der Grund.
Ja. Was ist das dann mal dazu? So, was haben wir jetzt als fast letztes Ding? AutoML ist geiler als das Machine Learning von Google Analytics 4, weil die Anforderungen geringer sind. Um es zusammenzufassen, oder? Was hast du uns da mitgebracht?
Ja, ich versuche gerade zu verarbeiten, was du gerade gesagt hast. Das war gerade mein Problem.
Entschuldigung.
Nee, es ging einfach nur darum, hier Cardinal Pass hat dann einen Artikel dazu, wie man AutoML nutzen kann, wie man da selber mit arbeiten kann, weil das ja tatsächlich in der Google Cloud liegt, auch BigQuery angewendet werden kann. Und das war einfach das. Und da wir nicht wissen, wie das Machine Learning von Google selber funktioniert und wenn wir selber Sachen machen wollen, müssen wir irgendwelche Algorithmen benutzen, dann wäre halt eine Möglichkeit, direkt auf BigQuery zu gehen.
Ja.
Ja, dann war es eigentlich schon dazu.
Ja, okay. Mehr sollte man noch nicht dazu sagen. Ich fand, das ist so ein No-Shit-Sherlock-Artikel gewesen. Also so Captain Obvious hat einen Beitrag geschrieben. So, was nicht so offensichtlich ist, was Consent Management mit Spanisch in der Oberen zu tun hat. Da hat ja Lukas sich aber mal richtig was einfallen lassen. Ja. Und das ist dann auch unser letztes Ding für heute, weil die Simo-Ecke ist leer.
Genau, und das erklärst du uns, das Ding vom Lukas.
Weiß ich nicht, um es mal, also auch das, das ist wirklich ein Brett, ne? Und ich,
ja, ja.
Ich wusste nicht, dass es sowas gab wie das Requerimento. Entschuldigung, mein Spanisch ist nicht so toll. Aber offensichtlich sind die Eroberer da mehr oder weniger einfach rumgelaufen, haben den Leuten in Spanisch irgendwelchen Mist verlesen und dann durften die zustimmen. Und wenn nicht, dann ging es an Leib und Leben. Also eigentlich kein so lustiges Thema. Und Lukas versucht, da Parallelen zu finden, und es gibt natürlich welche, also zum Thema Consent Management, ne? Weil wenn wir uns überlegen, wie viele Consent-Banner aussehen, dann steht da auch irgendwie so ein bisschen wischiwaschi, bla bla bla, also auch so ein bisschen eine Sprache, die keiner versteht. Wir sollen also etwas zustimmen, verstehen aber eigentlich gar nicht, worum es da geht. Es soll in unserem besten Interesse sein, da steht ja mal, wir respektieren dies und wir finden das toll und sie sind unser höchstes Gut, lieber Customer, aber drückt ja nicht auf was anderes als alle zustimmen. So. Also ist natürlich immer im besten Interesse des Betreibers, möglichst viele Daten zu erheben und nicht des Besuchers oder ganz selten. Ja, und so ein paar andere Punkte. Mir war das ein bisschen zu weit hergeholt, aber wahrscheinlich hatte Lukas in seinem tiefen Inneren das Bedürfnis, diesen Beitrag zu schreiben, sonst wäre er nicht entstanden.
Ja. Dazu ist mir eingefallen, es geht ja um die hier, um wahrscheinlich Südamerika hauptsächlich. Weißt du, wie Manhattan verkauft wurde, also die Insel?
Da gibt es eine Anekdote zu, aber die ist mir entfallen.
Auf jeden Fall konnte das gar nicht verkauft werden von den Völkern, so jetzt, wie ich mich daran erinnere, weil einfach Land gar nicht verkauft werden konnte in deren Welt. In den dort lebenden Völkern gehörte das Land einfach allen. Es ging gar nicht zu verkaufen. Aber das wäre dann irgendwie egal, nachdem die dann da waren.
Ich wollte gerade sagen, merkt man heute nicht mehr, ne?
So. Nee, nicht so richtig.
Gut, dann waren das unsere Fundstücke. Und ich hätte jetzt hier noch anzubieten einen kleinen Tipp des Monats. Das ist jetzt aber ein Tipp von jemandem, der euch einen Tipp gibt in einem Bereich, in dem er sich gar nicht so großartig umtut. Mhm. Ich habe als alter Jonos-Kunde dem 1&1 habe ich mitgeteilt bekommen, dass es da jetzt unter ai.jonos.de einen Haufen von maßgeschneiderten Assistenten für verschiedene Zwecke gibt, die Privacy by Design gebaut sind, weil sie natürlich dann bei denen im deutschen Rechenzentrum laufen, die Daten nicht mit irgendwelchen anderen Leuten geteilt werden, weil da eben auch das Modell lokal läuft bei denen und dann ist man nicht mit irgendwelchen ChatGPT-Problemen und so weiter behaftet. Und jenseits davon, dass ich diese Dinger mal kurz ausprobiert habe und nicht besonders überwältigt war von der Qualität des Outputs. Ich aber eben keinen Vergleich habe, im Gegensatz zu vielen von euch, die viel häufiger mit irgendwelchen KI- und Chat-Systemen arbeiten als ich mit den Assistenten. Habe ich unten im Footer einen Link gefunden zum, jetzt muss ich nochmal gucken, Jonos AI Hub oder sowas heißt das Ding. Sucht euch den einfach raus. Weil da findet ihr jede Menge Dinge, die, wenn ihr gerne mit solchen Dingen rumbastelt und irgendwelche APIs nutzen wollt, da kann man bis zum 1.7., wenn ich es richtig verstanden habe, alles erstmal noch für lau nutzen. Also Token, bis der Arzt kommt. Vielleicht ist das ja ein Tipp für euch. Für mich ist er halt, das ist kein Tipp, weil ich ja bisher immer noch keinen echten Weg gefunden habe, AI mit in mein Leben einzubinden.
Ja, aber
jetzt lese ich hier schon auf LinkedIn so Sachen wie, es kostet Millionen jeden Tag, dass die Leute immer noch Bitte und Danke sagen zu der AI und sollen aufhören.
Nein, nicht Millionen jeden Tag. Es hat Millionen. Ja. Es war ein X-Post.
Was auch immer, ja. So. Ja. Wenn ich mich frage, dass die Leute schon ausrechnen, was es spart, wenn man nach dem ganzen sinnlosen Gefrasel, was man irgendwie in so einem Chat alles ablässt, wenn man dann aufhört, irgendwie Bitte und Danke zu sagen, was man dann sparen kann, sollte man sich eher darüber nach Gedanken machen, ob man alles heutzutage mit irgendwelchen Chat-Assistenten besprechen muss oder nicht. Aber da bin ich vielleicht einfach auch ein alter, schlecht gelaunter Furz, was das angeht. Für mich ist das immer einfach nur noch eine riesen Energieverschwendung. Für wenig, was hinten rauskommt. Aber ich will ja nicht die Party versauen, sondern ich wollte euch darauf hinweisen, dass der ganze Kram bis zum 1.7. für lau ist, also haut rein.
Ja, nicht der ganze Kram, aber ja, also für diejenigen, der sich da ein bisschen mehr mit auskennt, also Flux, man kann zum Beispiel damit sogar Bilder generieren von Text-to-Images, kann man mit Flux dort machen, aber nur Flux schnell, nicht Flux Pro, sondern tatsächlich nur die günstige Version, die ist ja auch 0 Euro, aber tatsächlich, ja, liegt das, glaube ich, sonst irgendwie bei einem unterm Cent oder so ein Bild.
Ja.
Bezahlst
du dann vielleicht was, aber damit sich der Kreis vielleicht schließt, ne, wenn du den ganzen anderen Mist nachher nicht mehr nutzen darfst, weil wir nur noch europäische Systeme nutzen dürfen hier und das große Kabel wird durchgeschnitten, dann hast du da vielleicht ja noch, kannst du da deine Bedürfnisse noch befriedigen.
Ja.
So, Termine ist eine ganz kurze Geschichte geworden eigentlich.
Ja.
Irgendwie sind das eigentlich immer nur Termine, wo wir sind. Ich weiß nicht, von euch kommt doch auch nichts. Ihr wisst ja, was stattfindet. Ne? Im Oktober haben wir wieder.
Ihr wisst ja, wo ihr seid. Guckt in
euren haben wir wieder Measure Summit und so weiter. Ich habe jetzt echt nur reingeschrieben: SEA Camp, Campix, Analytics, Pioneer Summit sind meine Termine, die ich noch sicher weiß, von denen ich, die für mich stattfinden, weil ich da bin. SEA Camp nächsten Monat, einen Monat später Campix, einen Monat später Analytics, Pioneer Summit. Mehr weiß ich gerade noch nicht.
Ich höre dir gerade gar nicht zu. Ich bin nur noch bei Jonas.
Nochmal nichts.
Ich guck gerade, ob die sich
an die
gleichen, ob die sich an die gleichen API-Sachen halten wie alle anderen auch, oder sie OpenAI bei deren umschalten kann, oder ob die sich ja wieder was Eigenes ausgedacht haben.
Ja, das kannst du ja alles jetzt noch erkunden.
Und ja, darum. Jetzt höre ich dir wieder zu.
Ohne Kosten zu generieren. Nee, mehr habe ich ja eigentlich auch gar nicht. Wir sind beim Abspannen angekommen. Wir freuen uns, dass ihr bis hier durchgehört habt. Wenn ihr es nicht getan habt, dann Schande über euch. Ihr werdet es ja nicht hören. Ding des Monats haben wir nicht, dann hören wir uns einfach nächsten Monat wieder mit News.
Würde ich und denk dran, Feedback gerne. Wohin, Markus?
Feedback.
Du hast ja im Podcast, du hast ja auch lieber gesagt, dass es wichtig wäre, das am Ende zu erwähnen.
Genau, ja. So, Feedback gerne natürlich als Kommentar zu den Shownotes. Am liebsten haben wir natürlich auch Bewertungen auf all diesen Plattformen, wo wir selber nie gucken, wie wir bewertet sind, aber andere gucken ja nach, also bewertet uns bitte fleißig weiter. Und wie gesagt, wenn ihr was zu Kamellen habt, dann schreibt uns einen Kommentar zu den Shownotes. Wenn ihr noch eins von den verbleibenden 3 Tickets haben wollt, schreibt einen Kommentar zur letzten News-Folge. Wenn ihr weder das eine noch das andere machen wollt und wollt trotzdem mit uns kommunizieren, haben wir auch eine E-Mail-Adresse für euch, die da podcast@analytrix.de heißt. Und ansonsten sind wir auch einfach zu finden bei LinkedIn und all diesem anderen Quatsch.
Dann, bis dann.
Ciao.